Ja, meine sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, liebe Frau Kollegin Baas, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, meine sehr verehrten Vertreterinnen und Vertreter des Bundesrates, liebe Frau Ministerin Waldtonen, liebe Ilina, lieber Kollege Wallmark, lieber Hans, liebe Frau Müller, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wir befinden uns hier heute, das ist für mich als Schleswig-Holsteiner nicht ganz leicht, in Niedersachsen. Das ist ja ein Henning Otte, ein kombiniertes Haus mit einer schleswig-holsteinischen und niedersächsischen Seite. Aber ich will noch mal eins festhalten: Holstein-Kiel spielt jetzt erste Fußball-Bundesliga. Damit das Wichtigste gesagt ist. Nein, die NATO ruft und alle kommen. Das könnte das Motto des heutigen Nachmittags und Abends sein. Wir, die deutsche Delegation zur Parlamentarischen Versammlung der NATO, wollen mit der heutigen Veranstaltung die NATO feiern und wollen erkunden, warum mit 75 Jahren die NATO attraktiver und wichtiger denn je ist. Wir wollen heute auch ein wenig die Parlamentarische Versammlung der NATO bekannter machen. Und wir wollen die zwei jüngsten Zugänge zur NATO-Familie begrüßen, Finnland und Schweden. Wir sind, ja, ein herzliches Willkommen. Wir sind stolz darauf, dass wir dafür nicht nur eine Runde von wirklich hervorragenden Gästen gewinnen konnten, die über die NATO sprechen werden, sondern, liebe Frau Baas, dass Sie als Bundestagspräsidentin die Veranstaltung einleiten werden. Das unterstreicht die Bedeutung dieser überfraktionellen parlamentarischen Gruppierung und würdigt gleichzeitig die Bedeutung der NATO für unser Land. Das Motto der NATO lautet Animus in consulendo liber, frei übersetzt, hier beraten freie Geister. Das beschreibt aus meiner Sicht punktgenau, um was es bei der NATO geht, um die Freiheit der Geister, um den Austausch und die Konsultation und damit verbunden um die Gleichberechtigung aller Mitglieder des Bündnisses, ob groß, ob klein, ob diesseits oder jenseits des Atlantiks. Das ist der Geist, der die NATO als militärisches und politisches Bündnis freier Demokratien zusammenhält und die NATO immer wieder sich erneuern lässt. Und das ist der Geist, der uns auch in der Parlamentarischen Versammlung der NATO leitet. Wir sind die Vertreterinnen und Vertreter aller Parlamente der Mitgliedstaaten, die zusammenkommen, um zu beraten, um Impulse zu setzen, um uns auszutauschen. Bei jetzt 281 Mitgliedern, Hans Wallmark, du bist jetzt seit knapp einem Monat der Letzte, der dazugekommen ist, sind die Diskussionen in der Versammlung immer sehr bunt, sehr engagiert, vielfältig und durchaus auch kontrovers. Für mich wie für viele Kollegen aus dem Bereich der Außen- und Verteidigungspolitik ist es immer ein Gewinn, an diesen Debatten teilzunehmen und sehr genau zuzuhören, denn oft genug wirkt die Parlamentarische Versammlung der NATO wie ein Seismograph. Hier werden Debatten geführt, die die Parlamente, die Gesellschaften in den Mitgliedstaaten führen, und das sind nicht immer unbedingt dieselben Debatten, die die Regierungen führen. Und deswegen empfehle ich dem NATO-Hauptquartier und allen, die zivil oder militärisch in der NATO Dienst tun, auch immer sehr genau zuzuhören, was die Parlamentarische Versammlung der NATO sagt, debattiert und beschließt, demnächst wieder in Sofia bei der Frühjahrstagung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 75 Jahre NATO, ein Grund zum Feiern und ein Grund zur Freude. Wir, das Europa der Freiheit, wären ohne die NATO nicht da, wo wir sind. Darauf können wir stolz sein. Dafür sind wir der NATO, gerade wir Deutschen, unendlich dankbar. Und doch gilt das, was Thomas Jefferson vor fast 2,5 Jahrhunderten gesagt hat. Der Preis der Freiheit ist die ewige Wachsamkeit. Und da die NATO ein Verteidigungsbündnis ist, geht es hier um militärische Wachsamkeit, um Verteidigung und Abschreckung. Und die ist leider heute wichtiger denn je. Verteidigung und Abschreckung, das sind erstmals ernste Angelegenheiten. Umso ernster, weil dahinter Millionen von Männern und Frauen in Uniform stehen, die Tag für Tag, auch jetzt in dieser Sekunde, wo wir uns hier versammeln, für unsere Sicherheit und Freiheit einstehen. Und das seit 75 Jahren unter der Fahne mit der Kompassrose. Und deswegen habe ich zwei Bitten an Sie. Meine erste Bitte ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam mit donnerndem Applaus diesen Frauen und Männern aus 32 Nationen danken, die vom Nordkap bis ins Mittelmeer, vom Atlantik bis an die NATO-Ostflanke ihren oft anstrengenden und fordernden Dienst verrichten, 24/7 und damit unsere Sicherheit und unsere Freiheit verteidigen. Ich darf die anwesenden Soldatinnen und Soldaten herzlich bitten, unseren Respekt, unseren Dank, unsere Anerkennung an die Männer und Frauen der Bundeswehr und vieler anderer NATO-Nationen weiterzugeben. Und ich habe eine zweite Bitte. Ich möchte auch derjenigen gedenken, die für das gemeinsame, für das gesamte Bündnis in den vergangenen 75 Jahren Leib und Leben Verletzungen ertragen haben, vielleicht sogar das Leben verloren haben. Und ich halte es für angemessen und möchte Sie herzlich bitten, dass Sie sich kurz von den Plätzen erheben. Wir vergessen nicht, welches Opfer Sie für uns alle gebracht haben. Wir treten dafür ein, dass Ihr Leid gelindert wird und wünschen allen Verletzten, seelisch, körperlich Verletzten, möglichst vollständige Genesung. Und wir gedenken der Männer und Frauen, und es sind Tausende, die im Dienst für ihre Nation und ihr Bündnis umgekommen sind. Bei Manövern, im sogenannten Friedensdienst, bei Unfällen. Und wir gedenken derer, die unter der Flagge der NATO gefallen sind. Sie haben ihr Leben für unsere Freiheit und unsere Sicherheit gegeben. Ich danke Ihnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die NATO wurde 75 und nicht nur bei dieser Veranstaltung gibt es so einen großen Zuspruch, sondern die Zahl der Staaten, die aus freien Stücken dem Bündnis beitreten wollen, wird nicht wirklich weniger. Das ist ein Erfolg, über den zu sprechen es sich lohnt. Und deswegen haben wir ein Panel, das wunderbar die NATO widerspiegelt. Ein Mitglied einer Regierung und es ist eine besondere Freude, dass Elina Valtonen hier ist, die auch selber früher Mitglied in der NATO-Parlamentarierversammlung gewesen ist. Elina, daher kennen wir uns. Und die selber verkündet halt als Parlamentarier noch, beim nächsten Mal komme ich als Vollmitglied. Und so ist es auch mit Hans Wallmark, der jetzt in Sofia das erste Mal für Schweden als Mitglied in der Parlamentarischen Versammlung bei der Frühjahrstagung am übernächsten Wochenende dabei sein wird. Und wir haben Herrn Generalleutnant von Sandrart, einen Soldaten, nicht irgendeinen Soldat, sondern einer, von dem man sagen kann, er ist der Mann on the spot, der Befehlshaber an der NATO-Ostflanke. Das alles unter der erfahrenen Leitung von Nora Müller von der Körperstiftung. Liebe Frau Müller, vielen herzlichen Dank für diese Bereitschaft. Es verspricht, ein spannendes Panel zu nehmen. Und auch Verteidigungsminister Boris Pistorius lässt es sich nicht nehmen, heute zu uns zu kommen und auch einige Worte zu uns zu sagen. Dafür bin ich ihm außerordentlich verbunden. Er ist dieser NATO-PV, das sollten Sie auch wissen, selber verbunden, weil er Mitglied war. Karl Lamers weiß das, als Innenminister des Landes Niedersachsen war er Bundesratsmitglied. Das ist ja eine Besonderheit unserer Parlamentarischen Versammlung, dass sie den Bundesrat mit beinhaltet. Also er kennt diese Versammlung persönlich sehr gut. Und dann wird Maja Völlers, meine Co-Delegationsleiterin, die anspruchsvolle Aufgabe haben, diese Veranstaltung zusammenzubinden und zu beschließen und die schöne Aufgabe haben, uns dann in den Empfang einzuladen. Schön, dass Sie alle da sind. Ein besonders herzliches Willkommen unserer Bundestagspräsidentin, liebe Frau Baas.
Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Ministerin Valtonen, liebe ehemalige Präsidenten der NATO-Versammlung, Herr Vogt und Herr Lamers, Exzellenzen, lieber Kollege Wadephul, liebe Kollegin Völlers, meine Damen und Herren, im Namen des Deutschen Bundestages heiße ich Sie alle herzlich willkommen. Ich danke den Mitgliedern der deutschen Delegation der Parlamentarischen Versammlung in der NATO, dass sie diesen Abend hier ausrichten. Und ich freue mich, dass wir heute hier in Berlin 75 Jahre NATO feiern. Nächste Woche begehen wir mit einem großen Staatsakt das Jubiläum unserer Demokratie. 75 Jahre Grundgesetz. Und wir feiern dieses Jubiläum mit großer Dankbarkeit gegenüber unseren Bündnispartnern. 1955 trat Westdeutschland der NATO bei. Auch dank dieser Sicherheit und Solidarität konnte sich in der Bundesrepublik eine stabile Demokratie etablieren. Nur wenige Meter entfernt von hier verlief die Berliner Mauer. Wir Deutschen vergessen nicht, Deutschland hat lange besonders von der NATO profitiert. Heute geben wir Deutschen Sicherheit und zeigen Solidarität Hand in Hand mit unseren NATO-Partnern. Insbesondere die Länder an der NATO-Ostflanke brauchen unsere Unterstützung. Als Litauen vor 20 Jahren der NATO beitrat, sagte der damalige litauische Präsident Valdas Adamkus: Die Aufnahme Litauens in die NATO ist ein Signal an Russland, dass Litauen nie und nimmer wieder von Russland erobert werden kann. Und er sagte auch: Ein stabiles, demokratisches Europa ist der beste Nachbar, den man haben kann. Zitat Ende. Deutschland ist ein solcher stabiler, demokratischer Nachbar. Zurzeit führen wir eine multinationale Battlegroup in Litauen, in Rukla. Als ich im vergangenen Jahr dort war, hat mich die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Soldatinnen und Soldaten der unterschiedlichen NATO-Länder wirklich sehr beeindruckt. Bald wird die Bundeswehr dauerhaft mit einer ganzen Brigade in Litauen präsent sein. Meine Damen und Herren, unsere Bündnispartner in der NATO, an der NATO-Ostgrenze sehen sich unmittelbar bedroht. Deshalb ist uns trotz des 75-jährigen Jubiläums der NATO kaum nach Feiern zumute. Umso wichtiger ist es, dass sich die NATO zum 75. Jubiläum stark und geeint zeigt. Sie muss eine glaubwürdige Abschreckung garantieren. Und sie tut das unter der Führung von Jens Stoltenberg. In diesem Jahr ist Schweden der NATO beigetreten, im vergangenen Jahr Finnland. Beide Länder stärken die NATO entscheidend. Sie sind ein Gewinn für unser Bündnis. Liebe Ministerin Valtonen, ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Meine Damen und Herren, unsere Antwort auf Russlands Angriffskrieg ist eine starke NATO, eine geeinte NATO, eine entschlossene NATO. Wir können und werden jeden Bündnispartner erfolgreich verteidigen. Und wir stehen fest an der Seite der Ukraine, solange es notwendig ist. Jeder Rückschlag für die Ukraine ist ein Rückschlag für die Sicherheit der EU. Wenn die Ukraine nicht gewinnt, dann verlieren wir alle. 28 Milliarden Euro, das ist der Wert der Militärhilfe, die Deutschland seit 2022 geliefert und für die kommenden Jahre bereitgestellt hat. Wir haben über 10.000 ukrainische Soldatinnen und Soldaten ausgebildet. Und wir liefern Material, vom Schützenpanzer Marder über Minenräumgeräte und Luftverteidigung. 75 Jahre nach der NATO-Gründung ist klar, Sicherheit ist kein Status, den man einmal erreicht und für immer hält. Wir müssen fortwährend in unsere Verteidigung investieren. Sicherheit gibt es nicht umsonst. Das haben wir in Deutschland zu lange nicht wahrhaben wollen. Deshalb ist es so wichtig, dass Deutschland in diesem Jahr das 2%-Ziel der NATO erreicht und auch in Zukunft hält. Deutschland und ganz Europa nehmen diese Bündnisverpflichtungen ernst. Vor 3 Wochen habe ich darüber auch mit meinen europäischen Parlamentspräsidentinnen und Präsidenten auf der EU-PPK gesprochen. Wir waren uns einig, dass wir unsere Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa noch stärker gemeinsam denken müssen. Es geht um die Reaktionsfähigkeit unserer Streitkräfte, um Logistik und Steuerung und Produktionskapazitäten. Meine Damen und Herren, wir begehen heute 75 Jahre NATO und im nächsten Jahr feiern wir 70 Jahre Parlamentarische Versammlung der NATO. Als Parlamentspräsidentin möchte ich besonders betonen, über Fragen der Sicherheit und Verteidigung einer Demokratie wird nicht allein von Militärs und Regierungschefs entschieden. Sicherheit und Verteidigung sind Themen des ganzen Landes, Themen aller Bürgerinnen und Bürger. Wir alle müssen dazu bereit sein, unsere Demokratie, unsere Freiheit, unseren Rechtsstaat zu verteidigen. Die NATO ist deshalb nicht nur ein Militärbündnis, sondern auch ein Wertebündnis. Und deswegen ist auch die Beteiligung der Parlamente wichtig. Das gilt ganz besonders für Deutschland. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Bewaffnete Auslandseinsätze bedürfen der Zustimmung der Bundestagsabgeordneten. Wir sind verantwortlich für die Soldatinnen und Soldaten, die wir in Einsätze schicken. Und deswegen debattieren wir immer mit großer Ernsthaftigkeit über Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Dabei hilft die Expertise unserer Kolleginnen und Kollegen, die Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung der NATO sind. Und ich sehe ganz, ganz viele, die heute hier sind. Und auch Sie möchte ich alle herzlich begrüßen. Die Parlamentarische Versammlung der NATO kann auf viele Erfolge stolz sein. Sie hat eine wichtige Rolle, um neue Mitgliedstaaten in die Allianz einzubinden und eine demokratische Kontrolle der Streitkräfte zu etablieren. Das hat sich nach 1990 vor allem bei den damals noch jungen Demokratien in Mittel- und Osteuropa gezeigt. Die NATO-PV ist heute das wesentliche Forum für den transatlantischen sicherheitspolitischen Dialog zwischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Und ganz wichtig, die Parlamentarische Versammlung der NATO denkt oft einen Schritt weiter. So hat sie frühzeitig auf die sicherheitspolitischen Auswirkungen des Klimawandels hingewiesen. Sie hat eine entscheidende Rolle gespielt, um die Resolution des UN-Sicherheitsrates zu Frauen und Frieden und Sicherheit in das strategische Konzept der NATO aufzunehmen. Und sie fordert ein Zentrum für demokratische Resilienz, um unsere Demokratien besser vor den Bedrohungen durch Fake News und autokratische Staaten zu schützen. Meine Damen und Herren, die Parlamentarische Versammlung ist die Stärke der NATO. Sie sorgt mit dafür, dass wir immer auf dem neuesten Stand bleiben. Lassen Sie uns weiterhin geeint an einer starken NATO arbeiten, beim Gipfel in Washington und natürlich auch darüber hinaus. Für starke und wehrhafte Demokratien. Herzlichen Dank.
Ja, liebe Frau Präsidentin, ganz herzlichen Dank für Ihre Worte. Sie haben uns ins Stammbuch geschrieben, wir müssen alle gemeinsam an einer starken NATO arbeiten. Und genau das wollen wir hier und jetzt gemeinsam tun. Ich freue mich sehr über ein fantastisches Panel. Lieber Herr Wadefuhl, Sie haben die Kolleginnen und Kollegen hier schon vorgestellt. Das heißt, wir können in medias res gehen. Und ich würde gerne beginnen mit Herrn General von Sandrart, dem General der Zeitenwende, wenn ich das so sagen darf. Sie, Herr General, Sie haben ja, wenn ich das so sagen darf, in Ihrer langen militärischen Karriere so ein bisschen auch die Entwicklung der NATO mitvollzogen. Sie waren als junger Wehrpflichtiger in Ihrem Leopard-Panzer an der deutsch-deutschen Grenze. Dann waren Sie in verschiedenen Auslandseinsätzen auf dem Balkan, später auch in Afghanistan. Und heute, ja, sind Sie der Mann, der möglicherweise die NATO verteidigen muss, wenn Russland dann doch angreifen sollte. Was heißt denn dieses Jubiläum 75 Jahre NATO für Sie persönlich?
Ich halte das für ein großartiges Jubiläum. Unsere Präsidentin hat das gerade gesagt. Und ich bin froh, dass ich mit Ihnen auf dem Podium sitzen darf. Ich habe gerade die Land Commanders Konferenz der NATO zu Gast gehabt und wir hatten Schweden und Finnland mit Vertretern dabei. Ich bin aufgewachsen als Sohn eines Soldaten, als Sohn eines NATO-Soldaten, der in Andernach damals in die Bundeswehr eingetreten ist. Ich bin von Herzen Europäer, von Herzen ein NATO-Fan und Follower und ich glaube, dass das unsere beste Versicherung für Frieden und Freiheit ist, die wir haben, wenn wir alle nicht nur NATO reden, sondern auch NATO spielen und machen.
Das ist das Stichwort. Ihr Applaus. Sie sind jemand, der, so habe ich das zumindest gelesen, der ihren Soldaten gerne einschärft, wir müssen unverzüglich ready to fight sein. Ist denn die NATO in der aktuellen Situation ready to fight?
Ja. Die Soldaten, die ich führen darf zwischen Estland, Lettland, Litauen und Nordostpolen, sind mit dem, was sie derzeit zur Verfügung haben. Das ist vielleicht noch nicht ausreichend, aber es ist auch nicht nichts, sind verteidigungsbereit gegen die derzeit noch bestehende Bedrohung. Wir müssen dabei berücksichtigen, dass Russland die Bedrohung Nummer eins ist. Das ist unzweifelhaft. Und wenn sie in den Ländern sind, in denen ich quasi als NATO-Kommandeur mit meinem Hauptquartier Verantwortung habe, dann können sie die Bedrohung, die Angst gegenüber der Bedrohung Russlands quasi physisch anfassen. Die ist physisch präsent. Und das gilt für Polen genauso wie für Estland. Wir sind verteidigungsbereit mit dem, was wir haben. Wir müssen alle die Anstrengungen, die alle auf den Weg gebracht werden, und ich bin unserem Minister und unserer Regierung sehr dankbar, dass Deutschland da auch eine Vorreiterrolle angenommen hat, vor allen Dingen in der Region, für die wir Verantwortung haben, konsequent weiterführen. Das geht deutlich über das deutsche Heer hinaus. Das nimmt die Luftwaffe mit ein, das nimmt die Marine mit ein und alle Teilstreitkräfte und Fähigkeiten, die Streitkräfte zur Verfügung stellen und schließt natürlich unsere Partner mit ein. Und die Tatsache, dass jetzt die Ostsee bis auf die Küstenlinie St. Petersburg und Kaliningrad NATO-Küstenlinie ist, sollten wir zu unserem Vorteil nutzen und nicht zu einem Dilemma für uns machen.
Und das ist die perfekte Überleitung zu Elina Valtonen. Liebe Elina Valtonen, Herr General von Sandrart hat es gerade schon gesagt, es gibt ja Leute, die sagen, die Ostsee ist inzwischen the NATO Lake, also der NATO-See. Wie hat denn aus Ihrer Perspektive sich die strategische Situation der NATO verändert durch den Beitritt der beiden nordischen Länder, also Finnlands und Schwedens?
Na, erstens sehr schön hier zu sein. Danke, danke für die Einladung. Ich finde, zusammen mit Schweden leisten wir einen sehr großen Beitrag zu der gemeinsamen Sicherheit, zum Bündnis. In Finnland versteht man das eigentlich schon immer so, dass wir für die Nordostflanke, die Verteidigung dort zuständig sind. Und deshalb haben wir schon seit immer sehr in unsere eigene Verteidigung investiert. In dem Maße, dass man vielleicht jahrelang dachte, dass wir die NATO quasi nicht brauchen. Aber dann über Nacht hat sich das verändert mit dem groß angelegten Angriff Russlands auf die Ukraine. Und tatsächlich war da sicherlich der erste Gedanke in der Bevölkerung, dass wir das aus unserem eigenen Sicherheitsinteresse machen, aber dann gleich im nächsten Schritt für unsere Werte, für die Gemeinschaft. Und das sieht man heutzutage in den Prognosen, also nicht in den Prognosen, sondern in den Umfragen, dass in Finnland die Verteidigungsbereitschaft, der Verteidigungswillen, das ist nicht nur für Finnland quasi der größte, fast der größte, ich glaube sogar der größte in ganz Europa oder im Bündnis. Aber auch die Bereitschaft, sich für ein anderes NATO-Land einzusetzen, ein Bündnispartner zu verteidigen, wenn es sein muss, da sagen 82% der Finnen, ja, machen wir. Und das zeigt einfach nur, dass wir für die Gemeinschaft da sind und wir wissen auch, dank unserer ganz langen Grenze mit Russland, dass wir die Werte wirklich verteidigen müssen, wenn wir sie nicht komplett verlieren wollen.
Also Solidarität ist definitiv da auf finnischer Seite. Ihr neuer Präsident Alexander Stubb, der war letzte Woche auch hier in der Stadt und der hat was Bemerkenswertes gesagt, finde ich, mit Blick auf Russland und vor allem auch die nukleare Bedrohung, die von Russland im Moment ausgeht oder auch die Drohungen, die Russland immer wieder ausstößt. Der hat nämlich gesagt, mit Blick auf einen Rat, den er uns erteilt, seid wie die Finnen, cool, ruhig und gelassen. Jetzt ist die Frage an Sie, Frau Falton, welche Ratschläge gibt es denn noch von finnischer Seite als neues NATO-Mitgliedsland an die anderen Mitgliedsländer?
Vor zwei Wochen waren wir tatsächlich noch sehr, sehr cool, weil es hat bei uns noch geschneit einmal.
Ja, das ist extrem cool.
Ich war an dem Tag in Stockholm, da haben die Schweden mich gut aufgehoben. Ja, das, was ganz wichtig ist zu verstehen, dass Russland alle Schwächen des Westens für sich ausnutzt. Und wenn Sie wissen, dass wir auf gewisse Rhetorik so reagieren, wie wir das machen. Und ich finde, ich sage das hier jetzt bewusst so, weil ich die deutsche Debatte sehr genau verfolge, ist, dass man in Deutschland besonders sehr empfindlich darauf reagiert, wenn irgendjemand das Wort nuklear oder Atom irgendwas einfach nur äußert. Das muss nicht so sein. Also Abschreckung haben wir gerade deshalb, dass es nie zu Krieg kommt. Und das gilt für jede einzige Waffenart. Und was das Nukleare angeht, das ist natürlich eine Geschichte für sich, aber die möchte keiner schreiben, die Geschichte. Aber einfach nur weniger Angst haben, mehr machen und wir schaffen das gemeinsam, ganz klar.
Weniger Angst haben, gemeinsam agieren, aber auch realistisch sein. Herr Wallmark, ich finde bemerkenswert zu sehen, dass eine ganze Reihe von hochrangigen schwedischen Politikern, aber auch Militärs in letzter Zeit die schwedische Bevölkerung davor gewarnt haben, dass Frieden auch mal zu Ende sein kann und dass der Krieg tatsächlich auch nach Schweden kommen könnte. Ich habe mich gefragt, wie schaffen Sie es in einem Land, was ja wirklich seit mehr als 200 Jahren jetzt im Frieden lebt. Wie schaffen Sie es da, diesen mentalen Switch hinzubekommen?
That's absolutely correct, that we have this challenge, that we have had peace for 210 years, if you can count that as a challenge. First, let me also quote President Stubb when he was visiting Sweden 2 weeks ago at the state visit. He said something that I tried to repeat also. When we talk about defense and security, he said, talk less, act more. I think that's marvelous. So I think that should be the melody for how we're tackling these things. But absolutely, I'm among other things also the chairman of the Defense Commission in Sweden, which are not the same thing as the Committee on Defense in the Parliament. The Defense Commission is a body that preparing the next defense bill. So we are a kind of negotiating body between the government and the Parliament, and all the parties in the Parliament is part of this commission, and I'm kind of liaison between the government and the Parliament. And we had submitted 4 reports to the government, and we submitted a security report around a year ago, and we drew some very important conclusions, especially on Russia. And we are saying that we, for a foreseeable future, going to see a nationalistic, imperialistic, well-armed Russia, which going in a neo-Stalinistic direction. So we need to say frankly what we are seeing. And if you are agreeing with me that we're seeing this nationalistic, imperialistic, well-armed country, then you need to draw some conclusions. And the conclusions that we draw is that we need to contain and deterrent Russia for a foreseeable future. And part of the deterrent is to be prepared. And therefore, I always repeat in Sweden, with increased defense spending, with Sweden as a loyal and active NATO ally, with what we're doing inside the European Union, we are not seeking war. We try to secure the peace. It's the peace that is the foundation. But the only way to secure peace with Russia is to deter Russia. And therefore, we need to have the strength. Mm.
Das ist die alte Geschichte mit Si vis pacem, parabellum.
Exactly. That is also what I'm quoting. So it's Alexander Stubb from Finland and some Roman Empire.
Ich würde Sie aber tatsächlich gerne nochmal zum Thema Verteidigungshaushalte befragen, weil das ja ein wichtiges Thema ist, über das wir auch hier in dieser Stadt im Moment sehr kontrovers diskutieren. Wenn man sich mal die neuen Verteidigungspläne der NATO sowohl für die Ostflanke als auch für die Südflanke anschaut, dann müssten wir je nach Schätzung ungefähr 50% mehr für Verteidigung ausgeben, also eher 3% des BIP statt 2%. Das ist natürlich schon eine ziemliche Hausnummer. Wie ist das politisch umsetzbar, Herr Wallmark?
Well, I think that firstly, I think it's more important that we talk about capabilities rather than figures, because figures is very technically. Saying that, you need to have these kind of goals. As mentioned, we have been active in NATO PA, and I think that to have this goal is for countries that are not as well prepared as others, it's quite important to have that as a tool in the political debate. But I think that we need to increase the defense spending of exactly the reason that I said we need to deterrent, mm-hmm. and therefore we need several new capabilities and strengthen also capabilities that we already have. And the proposal from my commission to the government is that we, in the next defense bill, and hopefully we're going to take that in the parliament this autumn, and it's going to be up and running from the 1st of January next year, that we are going to reach 2.6% of GDP to 2028. And I think that we're also going to see absolutely a new discussion about 2.5 or 3 or whatever if you're going to have a new administration in the United States. Hmm. And this is a factor, this is the elephant in the room that we also really need to face. Not with happiness, but with realism. And I think that we as Europeans need to be prepared for what can happen if we have a new administration in the United States. Biden administration have been very supportive, good ally. I hope that US also, even with a new administration, is going to be a good ally. But as I said, as Europeans, we need to be prepared for a potential bumpy road.
Vielen Dank, dass Sie die amerikanischen Präsidentschaftswahlen erwähnen. Da werden wir auch noch zu kommen. Ich würde vorher aber noch mal, Herr General von Sandrath, das Thema aufgreifen, was Herr Wallmark auch angesprochen hat, nämlich Zahlen sind nicht alles. Selbst wenn die Verteidigungshaushalte jetzt in vielen europäischen Ländern hochgehen, und das ist ja super, dann gibt es trotzdem die Herausforderung, dass man die Budgetzuwächse ja auch in echte militärische Fähigkeiten umsetzen muss. Wie kriegen wir das hin und wo sind da die größten Baustellen, frage ich Sie.
Da bin ich im Moment fast der Falsche, den Sie ansprechen. Aber ich unterstütze, dass wir das haben müssen, was notwendig ist. Und bevor ich darauf antworte, danke ich. Ich unterstreiche alles, wenn ich das sagen darf, was Sie gerade gesagt haben. Wir müssen den Mut haben, uns zu bekennen Und wir müssen erkennen, dass alles, was wir tun, dazu geneigt sein muss, den Krieg zu verhindern. Aber verhindern tue ich es nur, wenn Moskau erkennt, dass wir willens und fähig und vermutlich auch erfolgreich sein werden in der Verteidigung unserer Freiheit. Und da gilt es jetzt zu investieren. Ich bin ein Freund von Zahlen, allerdings bin ich auch ein Freund davon, wie Sie sagen, von Fähigkeiten zu reden. Aber Zahlen beschreiben vielleicht auch nochmal die Bedrohung. Und jetzt komme ich auf meinen Raum zurück. Ich habe 2000 Kilometer gemeinsame Grenze mit Russland und Weißrussland schließt Kaliningrad ein. Wir stehen mit dem Rücken zur Ostsee und mit der Front zu der Grenze. Wir haben keine operationelle Tiefe und keine logistische Tiefe. Also die Fähigkeiten, die über die Mittel beschafft werden müssen, müssen ausreichen, um im Notfall die Verteidigung so aufnehmen zu können, dass es Russland am Ende nicht gelingt, einen Raum vergleichbar wie in der Ostukraine zu nehmen, 1000 Kilometer, 80 bis 120 Kilometer Tiefe, denn dann hätten wir 2/3 des Baltikums verloren, dann wäre Kaliningrad an das Mutterland angeschlossen, die Hauptstädte Vilnius und die zweite Hauptstadt Kaunas wären russisch umzingelt und wir hätten Nordosteuropa verloren. Und wir sehen jetzt in der Ukraine, dass die berühmte Gegenangriffsoperation, the famous Restore Operation, sehr schwierig ist. Was heißt das? Wir müssen zur vorne Verteidigung fähig sein. Wir müssen unsere Überlegenheit manifestieren in Fähigkeiten. Wir können nicht ignorieren, dass Masse ausschließlich mit Qualität beantwortet werden kann. Denn Masse ist eine Qualität an sich. Und wir brauchen also eine gute Kombination. Keiner kann es alleine. Ich beantworte Ihre Frage nicht, weil ich bin nicht derjenige, der über Budget entscheidet.
Ich merke das schon.
Keiner kann es alleine. Kein Land, keine Teilstreitkraft, keine Einzelfähigkeit, sei es eine Drohne, ein Panzer, ein Flugabwehrsystem. Es geht immer nur gemeinsam und immer nur im Verbund. Und jetzt müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir das organisieren im Sinne eines gemeinsam, das fähig ist. Das erfordert Mittel, die mögen deutlich über 2% liegen. Die müssen sich ableiten aus einem operationellen Narrativ und nicht aus einem kräfteplanerischen Narrativ. Und dann weiß ich, was ich beschaffen muss. Ob das dann 2,7% sind oder 3,5%, ist mir als Empfänger ehrlich gesagt völlig egal, denn ich sage Ihnen, was ich brauche, um erfolgreich im Notfall kämpfen zu können.
Wichtiger Punkt. Und liebe Frau Ministerin, auch einer, der natürlich auch mit Blickrichtung auf den Krieg in der Ukraine total wichtig ist und auch die Unterstützung, die militärische Unterstützung, die wir den Ukrainern und Ukrainerinnen geben. Es wird ja ganz oft gesagt, dass unsere europäische Sicherheit auch und vor allem in der aktuellen Situation in der Ukraine verteidigt wird. Trotzdem ist es ja so, dass die Unterstützung für die Ukraine doch auf ziemlich wackeligen Beinen steht und oft auch abhängig ist von dem jeweiligen politischen Konjunkturzyklen in den einzelnen Geberländern. Wie kriegen wir es denn hin, als Allianz diese Unterstützung zu verstetigen und auch so ein bisschen zu entkoppeln von den politischen Konjunkturzyklen? Und ich muss noch einen technischen Einschub machen, nämlich sagen, dass Frau Ministerin Valtonen uns um 6:30, glaube ich, verlassen muss. Wir haben noch ein bisschen Zeit, weil sie zum Flughafen düsen muss. So ist das, wenn man Außenministerin ist. Aber wir freuen uns, dass sie bis dahin noch bei uns ist und Rede und Antwort steht. Also wie kriegen wir das hin mit der Unterstützung für die Ukraine, die zu verstetigen und die zu entkoppeln von politischen Konjunkturen?
Da habe ich jetzt also 13 Minuten Zeit zu antworten.
Das habe ich nicht gesagt.
Erstens muss man sagen, also ganz prinzipiell finde ich es nicht, dass es ein Problem ist, dass in Demokratien irgendwelche Beschlüsse von politischen Konjunkturen abhängen, weil das ist ja, das ist kein Demokratie. Fehler, das ist eine Eigenschaft. Ja? Aber in Demokratien muss das dann aber auch so sein, dass die Menschen verstehen, was das für Konsequenzen hat und dass die Menschen sich eine Zukunft wünschen, die natürlich frei ist und die die ganzen Werte vertritt, die wir uns vielleicht sehr lange als einfach nur haben geben lassen. Und dass sie dann entsprechend wählen. Darum geht es ja. Und deshalb ist es in Demokratien auch ganz wichtig, dass man eine offene Debatte führen darf, aber dass es auch mutige politische Entscheidungsträger gibt, die sich dann auch manchmal gegen den Mainstream stellen und sagen, Leute, das reicht nicht. Und da muss mehr hin. Und dann, das ist ganz genau, wie der Kollege Hans das beschrieben hat in ihrem Prozess, dass man erstmal das Bild sich klar machen muss vor den Augen, was auf einen potenziell zukommen kann. Und da, daraus kann man die Schlüsse ziehen. Und deshalb, wir haben ja gebildete Wähler und Wählerinnen, jede europäische Demokratie voll, die werden das verstehen. Man muss es ihnen aber einfach nur erklären. Und diese Erklärung hat viele Jahre lang gefehlt. Man hat gedacht, dass in Finnland hat man natürlich auf die ganz gleiche Weise gehofft, dass Russland sich zu einer wahren Demokratie entwickelt nach dem Fall der Sowjetunion. Aber gleichzeitig hat man sich auch nicht mit dem Gedanken gehen lassen, sondern man hat trotzdem immer die Verteidigung da gehabt, wenn es dann doch anders kommt. Na, in Finnland, wir haben die lange Grenze, für uns wäre das fatal. Das ist wirklich eine Schicksalsfrage. Wir können uns das nicht leisten und selbst nicht auf die gleiche Weise wie Schweden. Wir konnten uns nie so ideologisch das leisten, dass wir uns zum Beispiel auf die Neutralität stützen. Wir mussten immer sehr pragmatisch sein und trotzdem immer stark in die Verteidigung setzen. Eine lange Antwort. Aber die Ukraine muss man aus dem ganz gleichen Grund unterstützen, weil sie jetzt für uns kämpfen. Sie kämpfen für unsere Werte und wir sehen, was in Russland passiert. Sie haben ihre Kriegsmaschine jetzt tatsächlich aufgebaut und arbeiten weiter daran. Es wird einige Jahre dauern. Sie werden genauso leistungsfähig sein, wenn nicht sogar mehr als vor dem Kriegsbeginn. Und was noch passiert ist, ist, dass sie mental im Krieg sind. Und sie fühlen sich in dieser Stimmungslage ziemlich komfortabel jetzt gerade, auch das Volk jetzt an sich, obwohl mit Autokratien, da muss man davon ausgehen, dass alles sehr lange stabil erscheint, bis es dann bis doch es nicht mehr so ist. Also da kann alles noch kommen, aber die Ukraine müssen wir jetzt unterstützen und leider ist es so, dass die nächsten Tage, Wochen sehr entscheidend sein werden und das ist eben es ist viel, viel schwieriger zu versuchen, was zurückzuerobern, was man einmal verloren hat. Also am besten jetzt gleich alles einsetzen. Und da müssen wir als Europa mehr leisten. Einfach mehr.
Da müssen wir mehr leisten, auch weil natürlich eine glaubwürdige und vor allem auch eine wirkungsvolle Unterstützung der Ukraine ganz viel zu tun hat mit der Strahlkraft der NATO als Bündnis. Wie groß ist Ihre Sorge, dass der Gipfel, der da jetzt in Washington im Juli stattfinden wird, der ja schon ein Signal der Entschlossenheit senden soll, ein Signal der Stärke, wie groß ist Ihre Sorge, dass auf diesen Gipfel ein Schatten fallen wird, weil die Situation in der Ukraine so ist, wie sie im Moment ist und das Land militärisch immer stärker unter Druck gerät, nicht zuletzt auch, weil ja im Moment da schon offenbar die nächste russische Sommeroffensive wieder im Gange ist. Also wie wird sich das auswirken auf das Signal, was da von Washington ausgeht?
Es ist ganz wichtig, dass wir in Washington ein starkes Signal setzen. Und das wird auch kommen. Erstens ist die NATO-Perspektive für die Ukraine da und sie ist glaubwürdig und sie wird nicht in Frage gestellt. Die zweite Sache ist, die NATO arbeitet jetzt auch sehr stark daran, die unterschiedlichen Unterstützungszweige sozusagen ein bisschen zusammen zu koppeln und zu sammeln und zu koordinieren, was ich sehr gut heiße. Für die Glaubwürdigkeit der NATO braucht es einfach nur jetzt für jedes einzelne Mitgliedsland, nicht nur mehr Abschreckung, Aufrüsten, die Verteidigungsindustrie hochbauen und vor allem an der Interoperabilität zu arbeiten. Das müssen wir viel, viel stärker machen, vor allem in Europa. Wir können uns die ganz vielen unterschiedlichen Waffensysteme nicht leisten, vor allem nicht den Protektionismus um die Industrie herum, das ist eine andere Geschichte. Aber was diese Prozentanteile angeht, am Ende zählen die Euros und nicht nur das, sondern die Fähigkeiten. Und dazu möchte ich auch mit in die Formel einbringen, dass wir eine wachsende Wirtschaft brauchen. Wir brauchen strategische Wettbewerbsfähigkeit, auch aus wirtschaftlicher Perspektive und die damit verknüpfte technologische Überlegenheit, weil sonst können wir das mit der Sicherheit und Verteidigung auf lange Sicht hin eh vergessen.
Ganz wichtiger Punkt. Ich würde gerne noch mal einen Moment lang bei dem Gipfel bleiben in Washington, lieber Herr Wallmark. Es gibt eine Arbeitsgruppe um den ehemaligen NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen und Andriy Yermak, den Leiter der ukrainischen Präsidialkanzlei. Und die haben vor kurzem Empfehlungen mit Blick auf den Gipfel veröffentlicht. Und die sagen zum einen, Ministerin Valtonen hat es auch schon erwähnt, die Ukraine sollte in Washington eingeladen werden zu Beitrittsverhandlungen mit der NATO. Das ist eine der Empfehlungen. Sie sagen auch, es sollte einen konkreten Zeithorizont geben, nämlich bis 2028, also bis dahin sollte die Ukraine Teil der NATO werden. Und sie sagen, die NATO könnte einen Beitrag leisten qua Luftverteidigung, nämlich der ukrainischen Grenzregion. Also man könnte quasi von NATO-Territorium aus Teile der ukrainischen Grenzregion verteidigen. Würden Sie sagen, sind das Vorschläge, die Sie für sinnvoll und richtig halten, oder ist da eher Vorsicht geboten? Herr Wallmark, Frage an Sie. Lange Frage. Aber wichtige Frage.
Yeah, exactly. I'm a politician, so I pick and choose. well, first, I must say that I totally agree with Alina. I can echo everything she was saying. So I think it's very important. Secondly, at least in Sweden, I go back to the Defense Commission, and also when we talk about going up to 2.6% in defense spending and the capabilities we needed, all eight parties in the Swedish parliament is behind. All eight parties. When I described Russia as this nationalistic, imperialistic, well-armed Russia, all eight parties in the Swedish parliament is behind. So we are total unanimous on those kind of views. And we are also agreeing that we need to have some kind of budget, long-term budget frame for Ukraine, both on the arms side, but also humanitarian and the budget supply. And I think that we need to have this kind of long-term budget frame also for Ukraine in NATO and in the European Union and every single country. Because if you have this kind of long-term commitment, you can do more, you can procure in a better way, you can work more closely also with the enterprises that produce the arms and ammunitions. And we also need to face that for the moment at the battlefield, the difference is around if Russia has 60,000 grenades, then Ukraine has 6,000. So it's up to us. And therefore, we need to have this kind of long-term budget framework. That's at least the conclusions we draw. When it comes to exactly what kind of things, we see that we have this kind of different cooperation and collaboration. We have what we call the F-16 Club. Different countries work together. And I think that is important because we can do it together. And therefore, when we talk about, for example, air defense, which are very important, well, let's pool where from the countries that can pool things. And we also need to face that it's a different security situation also between different NATO countries. For example, it's Poland is closer to Ukraine and the war than Netherlands. It's quite obvious. So I think that this is also part of the equation. But the short answer to to your question, as I interpreted it, is that yes, we need to have this kind of long-term budget frame, so we really know what we can do and we can plan from that.
Und nochmal nachgefragt, Stichwort NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Wie gesagt, es gibt diesen Vorschlag, der besagt, wir müssen die jetzt schon in Washington einladen, Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Und wir müssen ein konkretes Zeitfenster setzen, nämlich Beitritt bis 2028. Würden Sie sagen, das ist sinnvoll oder würden Sie sagen, eher schwierig?
Well, at least we have had this discussion for some years now also in the NATO PA. And to be extremely honest, this is sensitive, and we know that different countries think different, and the United States thinks different than other countries. So I answering in this way, you know, I have for the last years, every time I can, underline that NATO has an open door policy. And thank God we have now reached that as a new NATO ally. But saying that we have this kind of open door policy is also, we really need to have it, well, to have new countries fit in. But I think, from my perspective, the long-term goal is absolutely that, that we have an open door policy towards Ukraine. But I say that at the same time that I know this is extremely sensitive among the member countries. And I salute that. And therefore, I'm very glad that I'm a simple, humble parliamentarian and not part of a government, because I have the right to have the views.
And I'm happy that I only have 1 minute left.
60 seconds for you to answer that question. Frau Ministerin, würden Sie noch was dazu sagen wollen? Stichwort Ukraine in die NATO, ja, nein, wann?
Also wie ich schon vorher gesagt habe, auf jeden Fall Ukraine in die NATO und die Fähigkeiten, die Ukraine jetzt auch in diesem Krieg leider aufbauen muss und überhaupt diese Erfahrung, die ist sehr, sehr wertvoll für das Bündnis künftig. Aber es muss natürlich auch gesagt werden, dass wir uns auch an die Klauseln, zum Beispiel von der Washington Treaty, uns halten müssen. Das ist ganz klar. Und was eine Einladung anbetrifft, dann ist es ganz genau, wie Hans sagt, das erfordert Einstimmigkeit.
Vielen Dank. Liebe Frau Ministerin, ich glaube, das ist der Zeitpunkt, Ihnen nochmal ganz herzlich zu danken. Toll, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute. Und wir haben die Gelegenheit, hier noch zu dritt ein bisschen weiter zu diskutieren. Und ich würde tatsächlich noch mal auf ein Thema zurückkommen wollen, das Sie, lieber Herr Wallmark, angesprochen haben, nämlich das Thema Kohäsion in der Allianz und interne Fliehkräfte auch innerhalb der NATO. Und da ist natürlich die Frage, was passiert in Washington im November dieses Jahres, eine ganz entscheidende. Wer wird da gewählt? Sie haben das vorhin schon ein bisschen angedeutet. Würden Sie sagen, dass eine Wiederwahl von Donald Trump dann möglicherweise die größte Herausforderung für dieses Bündnis würde?
No, I wouldn't say that it's going to be the biggest challenge, but it's going to be a challenge. I think that the ongoing ugly war is a big challenge to NATO. I think that the Russians' behavior is a great challenge, not only to NATO, but to our continent's existence. So that is real big challenges. At the same time, I also try to remind people that, well, we have experience of a Trump administration. We had 4 years with the Trump administration, and it was bumpy, but the common phrase when you visit Washington, D.C. during those years was, don't listen to what the president is saying, don't read his tweets, see what we are doing. And I have great hope on that, even if we have a new administration in U.S., we're going to see some kind of similar behavior. But as I said in the beginning, I think that you're going to see a stronger focus with your new administration on the defense spending in Europe. Mm-hmm. And today, NATO is 32 countries. The European Union is 27. Among the 27 EU countries, 23 are members of the alliance. It's only Austria, Ireland, Malta, and Cyprus that are out of NATO. The defense spending inside NATO is to 20% inside the European Union family, and 80% it's outside EU. So I think that as Europeans, we really need to also understand how non-EU countries look upon our countries when it comes to defense spending. And therefore, it's also boiling down to those kind of numbers and figures. Well, we have talked about the Wales criteria on 2, while we now have this discussion about 2.5. And my impression is that with a new administration in DC, you're probably going to see a 3% discussion.
Da müssen wir besser werden in Sachen Burden Sharing als Europäer. Herr General, wie gucken Sie auf dieses Szenario? Trump 2 im Weißen Haus.
Also sicherlich wird Trump 2.0 eine Herausforderung. Und ich unterstreiche alles, was Sie gesagt haben, wenn ich das darf. Aber ich sehe es auch ein bisschen anders. Das wäre keine Herausforderung, wenn wir aus Trump 1.0 unsere Lehren gezogen hätten. Also wir müssen uns in dem Moment fragen, ist es eine Herausforderung? Haben wir denn auch unsere Lehren gezogen und unsere Hausaufgaben gemacht? Denn es gibt in der Zukunft kein Free Ride mehr on the back of Alliance. Sondern wir müssen selber für unsere Sicherheit auch aufkommen. Ich kann es schon verstehen in meiner Diskussion bei uns im Hauptquartier und auch mit unseren Host Nations. Wir dürfen weder von Herrn Trump abhängig sein, noch vom amerikanischen Kongress abhängig sein. Und das müssen wir besser balancieren. Außerdem müssen wir mal auf europäische Wahlen gucken. Was passiert denn in Frankreich? Auch die Prognosen in Deutschland sind zumindest herausfordernd. Also dieses ewige ausschließlich auf die andere Seite des Ponds gucken, ist aus meiner Bewertung als Joachim Sandrart und wählender Staatsbürger und auch als General eine Vereinfachung des Problems. Ich bin da ganz entspannt. Ich persönlich sage, der wird nicht wiedergewählt. Und das Zweite, ich unterstreiche was, ich hab 3 Wetten laufen und ich unterstreiche, wenn ich das so sagen darf, was Sie gesagt haben, man muss am Ende auch erstmal gucken, was dann passiert. Und ich bin da sehr optimistisch.
Sie sind optimistisch bei verschiedenen Themen, das finde ich super. Ich würde trotzdem noch mal ein bisschen darauf gucken wollen, was uns denn da möglicherweise droht, wenn Trump wieder gewählt wird. Es kursiert ja dieses Konzept einer Dormant NATO, also einer NATO, die sozusagen in den Schlaf- oder Ruhezustand versetzt werden soll. Da gibt es konservative amerikanische Thinktanker um Trump, die sich das ausgedacht haben. Und Teil dieses Konzepts ist erstmal, dass alle US-Truppen aus Europa zurückgezogen werden sollen. Ein weiterer Teil ist, dass die NATO nur reaktiviert werden soll, wenn es zu einem großen Krieg, was auch immer das sein soll, aus amerikanischer Sicht kommen sollte. Und in dem Konzept ist nichts drin, was so zur Frage amerikanischer Nuklearschirm für Europa spricht. Was würde denn so ein Szenario tatsächlich bedeuten, wenn die Amerikaner das wahrmachen würden und sich komplett mit ihren konventionellen Truppen aus Europa rauszögen und die NATO nur noch im Fall eines richtig großen Krieges reaktivieren würden?
Also erstens halte ich das für ein sehr spekulatives Szenario, das sich auch unter Trump 1.0 so nicht bewahrheitet hat. Es sind auch unter Trump 1.0 nicht alle amerikanischen Soldaten aus Europa abgezogen worden. Einige sind vielleicht verschoben worden, mehr nach Polen und ein bisschen aus Deutschland weg. Das hat sich wieder justiert. Also ich halte dieses Szenario für fiktiv und ich kann es mir nicht vorstellen. Und Ihnen jetzt zu sagen, was wäre, wenn, da müssen wir selber für unsere Sicherheit sorgen und das tun wir in meinem Raum auch und da bin ich auch sicher. Und wenn man Ihre Zahlen einfach mal übersetzt in die Realität, wir könnten das auch mit Leichtigkeit tun, wir müssen es nur wollen. Und hier möchte ich auf einen Punkt zurückkommen, der entscheidend ist. Sie können Sicherheit ja nicht outsourcen an Militärs. Wir können Sicherheit auch nicht nur outsourcen an Politik, die ein Budget entscheidet. Wenn wir tatsächlich den Krieg verhindern wollen, dann müssen wir als Gesellschaften resilient werden. In den Nationen, in denen ich Verantwortung trage mit meinem Hauptquartier, ist die Resilienz der Gesellschaften, den, sag mal, einzustehen für Freiheit und Frieden, notfalls mit dem Leben, vorhanden. Ich denke, in Schweden, in Finnland ist das gleichermaßen der Fall.
Wie ist es bei uns?
Ich denke, dass das in unserem Land, die richtigen Fragen sind gestellt, herausbildet. Wir müssen in Deutschland das Gefühl haben, da sind Frontnationen und wir sind weit weg. Das ist falsch. 600 Kilometer von Berlin bis an die ukrainische Grenze ist wie Frontnation. Mhm. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns dort vorne engagieren. Wenn Artikel 5 das Rückgrat der NATO ist, denn einer für alle, alle für einen, dann sind unsere Gesellschaften das Rückgrat von Artikel 5. Und nur wenn wir das verstehen, werden wir erfolgreich sein. Und dann täte ich der Entwicklung im Herbst dieses Jahres ganz entspannt entgegensehen.
In diesem Sinne. Ich finde gesellschaftliche Resilienz ein wichtiges Stichwort. Wir sind ja jetzt schon mittendrin in der Diskussion über Fliehkräfte auch innerhalb der NATO. Die NATO ist ja bekanntermaßen das einzige Verteidigungsbündnis in der Geschichte, das eben nicht nur auf kollektive Sicherheit setzt, sondern fußt auch auf dem Bekenntnis zu gemeinsamen Werten, nämlich zu demokratischen Werten. Jetzt wissen wir ja alle, die Demokratie ist unter Druck, nicht nur draußen in der Welt, sondern durchaus auch bei uns. Was würden Sie sagen, Herr Wallmark, wie gefährlich sind populistische Kräfte in unseren Ländern, in den NATO-Mitgliedstaaten für den Zusammenhalt, für die Kohäsion der Allianz?
Well, I think that the backbone for both NATO and the European Union is unity. So everything that threatens this unity of different reasons is a challenge. I also know that, especially in the NATO PA, the Americans is very active on to establish this kind of NATO center of excellence for democratic resilience. It's unfortunately one country that are against, and that is upsetting the Americans. And we have had several discussions inside the NATO PA on this subject. But I mean, I totally agree with the general. We have coming election in several important countries, and that can have consequences both for the collaboration inside the European Union and in NATO. And when it comes, I pick some of the questions you asked the general, and I'm going to also, because I totally agree with the answer from the general. And on Trump and the potential risks and if he's going to be reelected or not, I quote President Stubb once more: talk less, act more. I think that is the most important thing, and I think that is the best preparation for us Europeans for a potential new administration. Then one important thing, I'm now answering a question you don't have asked, but I'm going to answer
it. No,
exactly. As I said, I'm a politician. When I'm traveling around in Sweden and describe Sweden as a loyal NATO ally, I say the figures 3, 5, and 360. And I think that is important, also part of this deterrence, that we need to, the Article 3 is a commitment that you really could deliver yourself as a country with defense. Article 5 is that we do it together. And 360 is that we have this 360 degree approach, that we understand the challenge for all the allies. One important piece in Swedish defense is what we call this total defense. So it's both civil defense and the military defense. And I think that is also important to have the to build up people's resilience and the willingness of defending a country and the NATO as a whole. And I think that is part of the strategy from Russia today, what I describe as the Aleppo strategy, is to destroy the willingness of defending the country because they are bombing hospitals, the power plants, the industry. They try to destroy Ukraine as a country, and that is to destroy also the people of Ukraine's willingness of defending its country, but to defending also the civilians. It's a very important part of have this resilience. And I think that we need in NATO to talk more about resilience and also how to protect civilians in a potential conflict.
Resilienz ist ein wichtiges Stichwort. Herr General, ich hatte gerade beim Thema populistische Kräfte das Gefühl, da schoss Ihnen irgendwie ein Gedanke in den Kopf.
Das passiert nur einmal am Tag.
Ah, okay. Vielleicht haben wir Glück.
Und davor hat Berlin Angst.
Aber ernsthaft nochmal die Frage, wie groß ist aus Ihrer Sicht die Bedrohung, die von solchen populistischen Kräften ausgeht, die ja durchaus in der Lage sind, auch unseren Willen zur Resilienz und unsere Bereitschaft auch in der Allianz uns gegenseitig zu verteidigen, zu schwächen?
Bevor ich darauf antworte, eine Antwort, die ein bisschen darüber hinausgeht und auch etwas aufnimmt, was Sie gesagt haben. Putins Stärke ist unsere Schwäche. Und die Frage, in welcher Form wir eine offene Flanke zeigen, definiert, wie wir bedroht sind. Also wir haben es selber in der Hand, und zwar gesamtgesellschaftlich, gesamtpolitisch, diese Flanke nicht zu bieten, dieses Window of Opportunity Putin nicht aufzuzeigen. Zu diesen Extremisten, ich habe mich dazu in meinem klar geäußert, eine Gesellschaft, die diesen Rattenfängern vom Populisten Gehör bietet, muss zunächst mal auf sich selbst gucken, dass sie das zulässt. Denn ich glaube, wir sind als Gesellschaft intelligenter, als auf diese Rattenfänger zu hören, die aus meiner Bewertung auch noch nie ein einziges umsetzbares Konzept außer Protest aufgezeigt haben. Also auch da glaube ich, dass wir als gebildete Gesellschaft, als Gesellschaft, die, und da verweise ich auf die verehrte Außenministerin, gesagt hat, wir müssen mitnehmen. Wir müssen unsere Bevölkerung mitnehmen. Das gilt für Politik. Das gilt aber auch vielleicht für Generale. Wir müssen nach außen gehen und erklären, was wir tun. Wenn ich das immer nur, okay, bei Luftwaffengeneral weiß ich nicht so genau, aber bin ich jetzt hier, wenn wir uns unter den Katholischen immer nur unterhalten, dann ist das relativ einfach, denn ich bin sicher, dass der Inspekteur der Luftwaffe zu fast 99% der Dinge, die ich sage, sagt, ja, selbstverständlich ist so. Das gilt für alle. Aber das gilt natürlich nicht für die zivile Administration, für die zivile Seite einer Gesellschaft. Und wir investieren im Moment sehr viel in Verteidigungsplanung, wir investieren sehr viel in Ausbildung und Übung. Und ich plädiere ganz stark dafür, dass wir wieder wie im Kalten Krieg zu einer Einheit zwischen der militärischen, politisch-zivilen Seite kommen, indem wir wieder beginnen, die gleiche Sprache zu sprechen. Wenn ich über Risiko spreche als General, muss ein Politiker verstehen, was will der überhaupt von mir und warum drängt der mich jetzt zu einer politischen Entscheidung, die ich ja im Moment noch gar nicht treffen kann, weil ich seine Decision Matrix und sein Risiko nicht denke. Und ich bitte, das ist der einzige Antrag, den ich heute loswerde, ich bitte, dass wir im Prinzip diesen ganzen Prozess des gemeinsamen verteidigungsbereit sein und besser werden immer als eine gemeinsame Herausforderung für Soldat, Militär und Zivil sehen und auch gemeinsam in diese Planung gehen. Denn dann macht es nachher es viel einfacher, über die Decision Points zu reden, die getroffen werden müssen. Und in den Ländern, das ist der letzte Satz, nur um mal ein Beispiel zu sein, was meine ich, alle Länder, für die wir Verantwortung tragen in meinem Raum, sind abhängig von Mobilisierung. Die haben ganz geringe stehende Kräfte, die brauchen Reserve muss aufgerufen werden, Territorial Defense Force. Das muss einer politisch entscheiden. Diese Entscheidung wird so spät wie möglich getroffen. Der Soldat würde sagen, sie müssen sie jetzt treffen, um verteidigungsbereit zu sein. Und um diese Schere der unterschiedlichen Zeitverständnisse bei Entscheidungsfindung zu treffen, sollten wir die Zeit jetzt nutzen, gemeinsam die Dinge zu lösen. Und das ist möglich, auch ohne diese Rattenfänger.
Das war das perfekte Schlusswort. Das perfekte Schlusswort, lieber Herr General. Ich habe den Minister nicken sehen, als Sie geredet haben. Das ist ein gutes Zeichen. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken bei einem tollen Panel für eine sehr, sehr spannende Diskussion. Die NATO mit 75 wichtiger denn je, aber vielleicht auch bedrohter denn je. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir den Bundesverteidigungsminister bei uns haben, der zu uns sprechen wird. Toll, dass Sie da sind, Herr Pistorius, trotz einer ganz schönen herausfordernden, auch innenpolitisch herausfordernden Zeit. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sie haben das Wort.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Abgeordnete des schwedischen Reichstags, Herr Wallmark, Bevollmächtigter des Saarlandes beim Bund, Herr Staatssekretär Bischof, verehrte Spitzenbeamtinnen und Spitzenbeamte, vor allen Dingen natürlich verehrte Bundestagsabgeordnete und Bundestagsabgeordnete, liebe Soldatinnen, liebe Soldaten, meine Damen und Herren Militärattachés, Vertreterinnen und Vertreter der Thinktanks und Stiftungen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank erstmal für die Einladung in mein Wohnzimmer. Niedersächsische Landesvertretung ist ja bekanntermaßen meine zweite Heimat. Ich freue mich sehr, dass ich an diesem Festtag teilnehmen kann aus Anlass des 75. Bestehens der NATO. Und ich freue mich deshalb besonders, hier zu sein, auch um die NATO zu würdigen, aber auch aus persönlicher Verbundenheit zur deutschen Delegation der Parlamentarischen Versammlung, der ich die große Freude hatte, einige Jahre anzugehören und mich an viele interessante Tagungen erinnere, zuletzt 2022 in Madrid. Und ich sage es ganz offen, angesichts der Schlagzahl meines heutigen Arbeitstages oder meiner heutigen Arbeitstagung bin ich fast ein bisschen wehmütig, dass ich, seitdem ich Verteidigungsminister bin, nicht mehr dabei war auf diesen schönen Reisen. Umso mehr freue ich mich über den heutigen Abend. Das habe ich gehört. Vor einer Woche war ich ebenfalls bei zwei wichtigen Alliierten, jedoch nicht in Südeuropa, sondern in Nordamerika. Ich habe dort Gespräche mit unseren amerikanischen und kanadischen Partnern geführt, unter anderem und nicht zuletzt zur Vorbereitung des Jubiläumsgipfels Anfang Juli in Washington DC. Am zweiten Tag meiner Reise, am 8. Mai, stand ich am Grab des unbekannten Soldaten am Friedhof von Arlington in Washington DC. Ich hatte das Glück, das zu können, weil der Terminplan es nicht anders hergibt, nach Schließung der Tore, was nochmal eine besondere Atmosphäre geschaffen hat. Ich habe dort zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs einen Kranz niedergelegt. An dem Tag, und zwar genau an dem Tag, der offiziell das Ende eines der dunkelsten Kapitel der Menschheitsgeschichte markiert. Ein Tag später war mein Treffen mit meinem amerikanischen Amtskollegen und ich kann heute sagen, Freund Lloyd Austin. Es ging um viele, viele Themen, immer wieder um unsere Unterstützung für die Ukraine. Es ging um Luftabwehr, Kapazitäten der Rüstungsindustrie diesseits und jenseits des Atlantik. Es ging um den NATO-Gipfel und Deutschlands Beitrag zur Lastenteilung. Als ich nach dem Gespräch aus dem Pentagon heraustrat, war ich dankbar. Ich war dankbar für das Gespräch natürlich, was außerordentlich konstruktiv und freundschaftlich war, indem wir viel Lob bekommen haben für den Beitrag Deutschlands zur Unterstützung der Ukraine. Ich war aber auch dankbar für das, was unsere Alliierten für uns getan haben. Ich habe in diesen Tagen auch dort erinnert an das 75. Jubiläum der Luftbrücke Berlin. Und ich habe mich erinnert und war dankbar für die jahrzehntelange enge Freundschaft, die uns seit Jahrzehnten mit den USA und anderen Partnern, NATO-Partnern, verbindet. Und es war, und das können wir gerade aus deutscher Perspektive nicht oft genug betonen, alles andere als selbstverständlich, dass Deutschland 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in den Kreis der NATO-Mitgliedstaaten aufgenommen wurde. Meine Damen und Herren, auch daran sollten wir Deutsche uns häufiger in Dankbarkeit erinnern. Sie alle kennen die bekannte Aufgabenbeschreibung der NATO von Ihrem ersten Generalsekretär, Lord Ismay. keep the Soviet Union out, the Americans in, the Germans down. Die ersten beiden Punkte sind derzeit aktueller denn je. Beim dritten, the Germans down, ist die Realität heute eine ganz andere. Auch in der Wahrnehmung unserer amerikanischen Freunde und innerhalb der NATO, Deutschland muss und ist bereit und wird erneut mehr Verantwortung für die Sicherheit im Bündnis übernehmen. Wie könnte es auch anders sein? Wir sind auch bereit dazu. Deutschland ist bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen, und zwar in allen drei Bereichen des Burden Sharings, Cash, Contributions and Capabilities. In allen drei Kernbereichen der Lastenteilung liefern wir auch bereits. Und das nehmen unsere Verbündeten diesseits und jenseits des Atlantiks auch sehr, sehr deutlich wahr. Unsere Rolle wird geschätzt, unsere Stimme wird gehört. Meine Gespräche mit dem US-Verteidigungsminister, mit dem nationalen Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten haben das bekräftigt. Sie haben aber auch unterstrichen, wir dürfen nicht nachlassen. Wir arbeiten daher im BMVG mit Hochdruck daran, dass wir in allen Bereichen der Lastenteilung weiter liefern und unsere Fähigkeiten weiter ausbauen. Und ich will nur ein Beispiel nennen, Herr General. Wir stationieren eine Kampfbrigade in Litauen. Ich lese den immer wieder in den Zeitungen, ja, großes Projekt angekündigt, versandet wahrscheinlich und klappt nicht und ist zu teuer und ich weiß nicht was alles. Das ist so typisch deutscher Kleinmut, wenn ich das mal so sagen darf. Denn das wird nicht passieren. Diese Brigade wird dort 2027 stehen. Ja, und es ist viel Arbeit und es wird Geld kosten. Aber wenn ich in die Truppe reinhöre und auch ins BMVG, dann nehme ich eine ganz klare Erkenntnis mit. Alle brennen darauf, dass das zu einem Erfolgsprojekt geht. Und es gibt immer mehr, die sagen, sie wollen ihren Beitrag dazu leisten, dass dieses präzedenzlose Vorgehen in der Geschichte der Bundeswehr zu einem Erfolg wird, weil alle wissen, es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Verantwortung, die Deutschland als größter NATO-Partner auf dem europäischen Kontinent für die Ostflanke übernehmen muss. Warum müssen wir das eigentlich? Es gibt ja ein paar, die so alt sind wie ich, die meisten sind jünger hier drin. Aber wir waren es doch, die uns bis zum Ende des Kalten Krieges stets darauf verlassen konnten, dass unsere NATO-Partner, die in Deutschland stationiert waren und die bereit waren, schnell nachzurücken, für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit einzustehen, bereit gewesen wären und fähig gewesen wären, wenn es darauf angekommen wäre. Wir waren seinerzeit die Ostflanke des NATO-Gebietes. Und heute ist es das Baltikum, heute ist es Polen, ist es die Slowakei. Und heute haben wir als größte Volkswirtschaft, als größter NATO-Partner in Europa diese Pflicht, für den Schutz der Ostflanke aktiv beizutragen. Nicht nur durch die Brigade Litauen tun wir das, auch durch die stetige Beteiligung am Air Policing und vieles andere mehr. Und wir werden dieses Projekt durchziehen, allen Unkenrufen zum Trotz. Wir werden Ende des Jahres auch den Aufstellungsstab dort installieren und dann wird es weitergehen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den litauischen Freunden. Nächste Woche bin ich wieder da und werde mich über den Fortgang der Arbeiten und des Projekts informieren. Bis zum nächsten Jahr unterstellen wir außerdem einen Großteil der Bundeswehrtruppen dem NATO-Kommando. Etwa 35.000 davon werden sich auf den beiden höchsten Bereitschaftsstufen befinden. Wir unterstreichen unser langfristiges Bekenntnis zu glaubwürdiger nuklearer Abschreckung mit der Entscheidung für die F-35. Und wir stärken unser Engagement, wo immer möglich, mit unseren NATO-Alliierten. Ich nenne nur die European Sky Shield Initiative für die NATO-Luftverteidigung. Ähnliche Initiativen haben wir in dem Bereich Munition, Seeminen und U-Boote angestoßen. Und wir kommen gut voran. Und je mehr Alliierte sich beteiligen, desto mehr profitieren wir von den so oft beschriebenen Skaleneffekten, ganz getreu dem Motto More Bang for the Buck. Zusammen mit Frankreich wollen wir die deutsch-französische Brigade stärken, stärker an der Ostflanke einsetzen, mit Übungen in Litauen und Rumänien als Beginn einer regelmäßigen Übungstätigkeit an der Ostflanke, eben auch, um deutlich zu machen, wir wissen, wo eine Flanke sein kann, so wie es der General gerade gesagt hat, und wir bieten kein Einfallstor, wir bieten keine wunde Flanke für irgendjemanden in Moskau. Wir schaffen mit Polen und Schweden gemeinsam ein operatives Ostseekommando. Und wir übertreffen erstmals seit Jahrzehnten wieder das 2%-Ziel. Ja, und ich sehe jetzt schon die fragenden Gesichter. Und was ist nächstes Jahr? Auch. Deutschland ist als starke und leistungsfähige Demokratie in der Mitte Europas bereit, seine Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit weiter zu stärken. Wir übernehmen deutlich mehr Verantwortung für die Sicherheit Deutschlands und unserer Bündnispartner. damit auch in Zukunft für die nachkommenden Generationen gilt, was in den vergangenen 75 Jahren selbstverständlich war: stronger together. Aber der General hat es dankenswerterweise angesprochen, es geht um mehr als militärische Verteidigungsfähigkeit. Es geht um gesellschaftliche Resilienz, es geht um Gefahren- und Bedrohungsbewusstsein. Und ja, da haben wir Nachholbedarf. Das ist einerseits eine gute Nachricht, weil es ja Ausdruck dessen ist, dass wir 30 Jahre lang in schönen, friedlichen Zeiten gelebt haben. Und in Zeiten gelebt haben, in denen es keine militärische Bedrohung auf dem europäischen Kontinent gab. Zeiten, in denen wir kein Geld für Rüstung ausgeben mussten, außer zu spärlich, versteht sich, für internationale Krisenintervention. Wir haben Kasernen geschlossen in ganz Deutschland. Die Wehrpflicht wurde ausgesetzt aus Kostengründen. Die Kreiswehrersatzämter wurden aufgelöst. Wir sind nicht mal mehr in der Lage, eine Wehrerfassung zu betreiben und müssen sie mühsam wieder aufbauen. Das alles ist aber auch Ausdruck, und deswegen haben wir die Kehrtwende eingeleitet, zu erkennen, dass diese Zeiten, in denen man das alles glaubte tun zu können und nebenbei noch eine Friedensdividende, die geschätzt wird auf 300 Milliarden Euro, gemeinsam zu verbrauchen, dass jetzt andere Zeiten anbrechen und dass wir uns diesen Zeiten stellen müssen. Ohne Alarmismus, erst recht ohne Kriegstreiberei, ohne Angstmache, aber mit dem klaren Bewusstsein, dass es darum geht, diese Gesellschaft wieder auf etwas vorzubereiten, was Generationen vor denen, die vor 1990 geboren sind, kannten. Das ist nicht schön und keiner von uns hätte sich das gewünscht, aber die NATO ist an unserer Seite. Wir sind Teil der NATO und wir sind stärker als jemals zuvor als NATO, nicht zuletzt durch den Beitritt Schwedens und Finnlands, über den wir uns alle nur freuen können. Und ja, es liegt noch ein langer Weg vor uns und gleichzeitig wissen wir alle gemeinsam, wir können nicht nachlassen, wir dürfen im Tempo nicht nachlassen. Denn wie es der General gerade gesagt hat, Putin wartet nur auf eine Einladung, die idealerweise natürlich für ihn nonverbal kommt. Und er wird die Gelegenheit nutzen, er wird es austesten, er wird es ausreizen, davon muss man ausgehen. Wir hoffen alle, dass es nicht passiert und wir tun alles dafür, dass ihm klar wird, dass der Preis dafür zu hoch ist. Aber dann müssen wir das auch tun. Durch eine glaubwürdige Abschreckung, durch eine Stärkung der Bundeswehr und eine Stärkung der gesellschaftlichen Resilienz, das ist der Auftrag, vor dem wir stehen. Und das ist alles sehr wichtig, weil wir es wirklich mit zahllosen Herausforderungen zu tun haben. Die Zeiten haben sich eben geändert mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Er tritt die internationale Ordnung mit Füßen und verletzt alle Regeln, die bislang in Europa für alle scheinbar gegolten haben. Für uns ist klar, und auch das darf und muss man in aller Deutlichkeit aussprechen, Russland wird auf absehbare Zeit die größte Herausforderung für unsere Sicherheit sein. Wir werden daher die Ukraine auch weiterhin unterstützen und setzen alles daran, gleichzeitig unsere Zeitenwende umzusetzen. Und ja, die Ukraine zu unterstützen kostet Geld. Und ja, wir stehen vor großen Herausforderungen, auch was den Blick auf unsere Rüstungsindustrie angeht. Wir haben die Beschaffung beschleunigt. Jetzt muss die Industrie liefern. Sie tut das, aber auch sie braucht Zeit, um aus Friedenszeiten auf diese Zeiten umzustellen. Und gleichzeitig wissen wir, dass die Zeit rennt und deswegen tun wir alles, auch um unsere Partnerinnen und Partner in Europa insbesondere davon zu überzeugen, dass insgesamt noch mehr tun muss. Denn die Ukraine kämpft nicht nur ihren Kampf, sie kämpft auch unseren. Und gleichzeitig dürfen wir auch ein bisschen stolz sein auf das, was wir schon erreicht haben. Nicht nur, dass wir zweitgrößter Unterstützer der Ukraine sind, so schon seit langem und mit deutlichem Abstand vor den europäischen Partnern, sondern auch, weil wir dafür einen Weg in unser Mindset haben zurücklegen müssen. Ein Sondervermögen über 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Vor 3 Jahren wäre jemand, der das gefordert hätte, vermutlich mit den weißen Jacken abgeholt werden, die man hinten zumacht. Waffenlieferung in ein Kriegsgebiet in Europa? Schwer vorstellbar. Diskussion über die Wiedereinführung der Wehrpflicht? Überwiegend sachlich. Vor 3 Jahren? Undenkbar. Was ich damit sagen will, ist, wir haben bereits einen Weg hinter uns gelegt und wir können stolz darauf sein, wie wir es getan haben, weil wir nämlich am Ende keinen Zweifel gelassen daran haben, dass wir zu unserer NATO-Verpflichtung, unserer Bündnisverpflichtung, aber auch zu unserer Solidarität mit der Ukraine stehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das zeigt alles. Unsere internationale sicherheitspolitische Ordnung geht uns alle etwas an, nicht nur in Europa, auch darüber hinaus. Sie ist das Fundament für unsere Art zu leben, für unsere Freiheit, unsere Sicherheit, unsere Demokratie und natürlich auch unseren Wohlstand. Vor 75 Jahren wurde die Nordatlantische Allianz als Garant für unsere gemeinsame Sicherheit gegründet, um eben dieses Fundament zu schützen. Sie war und bleibt der wichtigste Sicherheitsanker im transatlantischen Raum und gerade in Europa. Wir Mitgliedstaaten teilen die Überzeugung, dass demokratische Regierungsformen und Werte wie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Selbstbestimmung die beste Garantie sind für Frieden, Stabilität und Wohlstand. Und die Arbeit der Parlamentarischen Versammlung der NATO unterstreicht dieses gemeinsame Verständnis durch ihre Art zu arbeiten, ihre Zusammenkünfte, ihre Diskussion. Sie hat sich über die letzten Jahre einen wichtigen Stellenwert erarbeitet. Und deswegen möchte ich der Parlamentarischen Versammlung und insbesondere natürlich der deutschen Delegation für ihr Engagement in diesem wichtigen Format danken. An der Stelle steht bei mir fetter Applaus für die NAV. Heute ist unser Bündnis geeinter und entschlossener denn je. Und ich sage es, wie es ist, darauf bin ich stolz und dafür bin ich dankbar. Ich freue mich, dass das 75-jährige Jubiläum mit Ihnen gemeinsam gefeiert werden kann und hoffe, dass wir die Zusammenarbeit zur Stärkung der NATO auch in Zukunft erfolgreich fortsetzen können. Die NATO hat über die letzten Jahre bewiesen, dass sie anpassungsfähig ist, dass sie weit davon entfernt ist, hirntot oder überflüssig zu sein. Sie hat bewiesen, dass sie sich immer wieder auf neue geopolitische Realitäten einstellen kann. Und in diesem Sinne bin ich sehr zuversichtlich, dass wir in 25 Jahren das 100-jährige Jubiläum dieser besonderen Allianz begehen können, ob in Madrid, in Nordamerika, im Baltikum oder hier. Vielen herzlichen Dank.
Sehr geehrter Herr Minister Pistorius, liebe ehemaligen Präsidenten der NATO-PV, Exzellenzen, meine Damen und Herren, ich habe jetzt das große Vergnügen, das Schlusswort sprechen zu dürfen, auch im Namen meines Vorsitzenden, des Delegationsleiters Jo Wadephul. Vieles ist heute gesagt und ich würde gerne einmal den roten Faden aufgreifen, den Minister Pistorius mir gerade hingegeben hat, weil ich bin natürlich auch Niedersächsin. Und Jo und ich, wir teilen uns nicht nur die Arbeit in der NATO-PV, sondern wir alle teilen uns hier diese wunderschöne Landesvertretung Niedersachsen und Schleswig-Holstein, in der wir heute zu Gast sein können. Von daher an dieser Stelle bitte auch nochmal einen kleinen Dank an die Landesvertretung, die Mitarbeiter, die das hier heute möglich machen. Die letzten anderthalb Stunden waren ein kleiner Parforce-Ritt durch die inhaltlichen Debatten, die uns einerseits in den heimischen Parlamenten, aber eben auch in der Parlamentarischen Versammlung der NATO begleiten. Sei es die Frage der 2% oder mehr, sei es die Frage, wie rüsten wir unsere Armeen besser und moderner aus, wie kann man, und das ist eigentlich der Punkt, den ich jetzt zum Schluss noch einmal ganz stark machen möchte, eben als Parlamentarierin die Frage der Resilienz in den Gesellschaften aufgreifen. Wir als Abgeordnete, und ich sehe viele Mitglieder der PV auch hier heute unter uns, über Fraktionsgrenzen hinweg, wie können wir mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, mit den Menschen in unserer Heimat über die Situation sprechen? Der Minister hat gerade darauf hingewiesen, zum Schluss noch mal als Letzter, auch nach der finnischen Außenministerin, über deren Besuch wir, glaube ich, heute alle sehr, sehr dankbar waren. Hans Weimark, schön, dass du auch immer noch hier bist. Ich glaube, wir müssen mit unseren Menschen darüber sprechen und ihnen erklären und vielleicht noch etwas besser erklären, was die große Herausforderung durch Russland aktuell ist. Und ein Blick in die letzte Woche, in die vorletzte Woche, zeigt uns ja sehr deutlich, welche vielleicht auch hybriden Formen der Bedrohung Russland uns gegenüberstellt. Wir sehen potenzielle Saboteure, Spione, die US-Streitkräfte ausspionieren, die unsere ukrainischen Freundinnen und Freunde, die hier ausgebildet werden, bedrohen. Wir haben ein Setting, ein Bedrohungsszenario, das weit über das hinausgeht, was ich mir als jemand, der im Jahr 1984 geboren ist, jemals hätte vorstellen können. Von daher danke ich allen Diskutanten, natürlich auch Ihnen, Herr General, für die Beiträge heute, weil Sie nochmal deutlich gemacht haben, was NATO, was NATO-PV eigentlich bedeutet. Wir sind eine Familie vereint in der großen Aufgabe, unsere Länder zu unterstützen, unsere Streitkräfte auszurüsten, aber eben auch den gemeinsamen Dialog miteinander zu pflegen. Von daher danke, dass Sie alle hier auch heute zu uns gestoßen sind, um mit uns diesen wunderbaren Festakt zu begehen. Zum Schluss möchte ich noch einmal danken. Ich habe gerade die Landesvertretung angesprochen. Ich glaube aber, es ist noch wichtig, ein paar Menschen kurz zu betonen, ohne die wir heute gar nicht stünden. Das sind in erster Linie die Mitarbeitenden der Referate im Deutschen Bundestag. Ich nenne mal Frau Delfs für den Bundestag, aber auch im Bundesrat. Wir sind ja eben eine gemeinsame Versammlung. Wäre vieles nicht möglich, dieser Festakt heute, aber auch unsere Reisen ohne die Begleitung, das schließt auch die Fraktionsreferenten an dieser Stelle exemplarisch, Herrn Linz und Herrn Berwanger genannt, explizit mit ein. Ihnen allen gilt auch ein großer Dank für die Funktionsfähigkeit unserer großartigen NATO-PV. Und da ich als Niedersächsin weiß, was es bedeutet, zwischen dem Ende der Veranstaltung und dem geselligen Austausch teilzustehen, habe ich jetzt nur noch ein kleines Geschenk, was ich gerne überreichen möchte. Und zwar an die großartige Moderatorin unseres Abends. Und wir haben Ihnen Pralinen aus Brüssel mitgebracht.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke.
Sozusagen ein Präsent aus dem NATO-Hauptquartier im übertragenen Sinne. Nun möchte ich Sie einladen, gemeinsam mit uns noch ein paar schöne Minuten oder Stunden zu verbringen. Wir werden ein schönes Essen haben. Das Wetter, das Berliner Wetter ist uns heute hold. Der Garten steht uns zur Verfügung. Nutzen Sie die Zeit, um miteinander diverse Gespräche zu führen, die transatlantische Beziehung noch zu vertiefen. Ich glaube, wir sollten viel miteinander sprechen. Der Tag heute ist ein wunderbarer Anlass dafür. Das Musikchor aus der Julius-Leber-Kaserne wird uns gleich musikalisch begleiten. Auch schon an dieser Stelle der Dank dafür. Und bitte vertiefen Sie unsere Zeit miteinander, unser Bündnis, und zwar ganz getreu dem Motto NATO Stronger Together. In diesem Sinne, schön, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich auf einen schönen Abend.